Als Grube. Immer wieder entdeckst du da was Neues. Manchmal sogar Menschen, deren Existenz du noch gar nicht kanntest. Jedenfalls ging mir das so. Mit einem Mephibosheth. Lange kannte ich den nicht. Und jetzt bin ich begeistert, dass ich den kennenlernen durfte. Sein Lebensschicksal kann uns so manches lehren. Ah, hier muss ich machen, ne? Ja, jetzt habe ich's. Von ihm wird im Alten Testament berichtet. Gilt denn das noch, was dort steht, Altes Testament? Sind da nicht eher so die negativen Dinge? Kriege im Namen Gottes, viele Gesetze, du musst, du musst, du musst. Johannes Vogel vom Bibelseminar Breckerfeld sagte mal, unter Christen macht sich eine alttestamentliche Demenz breit. Was für ein Wort. Ja, also es ist leider so, dass unter Christen das Alte Testament nicht mehr so zählt und viel schöner, die Positivgeschichten des Neuen Testaments zu erzählen. Aber das reicht nicht. Ohne das Alte Testament gäb's das Neue Testament gar nicht. Erstmal wichtig. Ohne das Alte Testament zu verstehen, kannst du das Neue Testament nicht verstehen. Wir erfahren dort viel über Gottes Art und ja, warum es bitter nötig war, dass dieser Jesus Christus kommen musste. Vieles im Alten Testament weist deswegen schon auf den Messias Jesus Christus hin. Vieles ist eine sogenannte Abschattung auf Jesus. Das heißt, in den Berichten des Alten Testaments werden wir erinnert, wie Jesus lebte und vor allem, was er für uns tat. So auch in Mephibosheths Leben. Doch dieses Leben, das fing ja gerade mal gar nicht so verheißungsvoll an. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn mit lahmen Füßen. Der war 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan, nämlich dass die gestorben waren, gefallen waren im Krieg, aus Jezreel kam. Da hob ihn seine Amme auf und floh, da sie aber eilends floh, kam er zu Fall und ward lahm, und er hieß Mephibosheth. Wow, das Leben, das kann schon hart sein. Ein schlimmes Ereignis in der Kindheit oder Jugend, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, sind Menschen an dir schuldig geworden oder haben tragische Ereignisse dein Leben geprägt. Also so von vornherein schlechte Karten. Wie soll ich denn damit leben? Ich habe mal drüber geschrieben, ein versautes Leben. Mephibosheth war also ein Sohn Jonathans, des Freundes von David. Aber Jonathan war wiederum ein Sohn Sauls, des Feindes von David. Aber jetzt plötzlich waren sie beide tot. Beide, Papa und Opa, am selben Tag gestorben. Das war doch ein schwerer Schlag für dieses 5-jährige Kind. Aber das war ja noch nicht alles. Als es dann drunter und drüber ging, es war Krieg im Land, die noch übrige königliche Familie musste fliehen. Da geschah es, dieser kleine Mephibosheth und seine Amme rannten um ihr Leben. In dieser eiligen Flucht kam es zu diesem tragischen Unfall. Das Kind fiel an den Armen der Betreuerin so unglücklich, dass es ab jetzt sein Leben gelähmt leben musste. Beide Füße trugen einfach nicht mehr, keiner konnte helfen. Eine Sekunde Unaufmerksamkeit und dann von den Folgen davon ein Leben lang geprägt. Aber auch dieses Gelähmtsein für den Rest des Lebens war noch nicht alles. Ein weiterer Nachkomme Sauls, Ischboschet, wurde ermordet. Und so blieb nur noch er übrig. Und ein Behinderter, der kam ja nicht auf den Thron. Jedenfalls damals war das so. Nun kam die neue Königsfamilie Davids an die Macht. Und da sie mit der alten Königsfamilie verfeindet war, also mit Saul jedenfalls, konnte man nur davon ausgehen, dass David alles nur dafür tun würde, diese vergangene Familie auszurotten. So war das damals. Man verjagte oder tötete alle Angehörigen der vorigen Dynastie, damit nicht noch irgendein Anspruch auf den Thron erhoben wurde. Also dieser Mephibosheth war dauernd in Gefahr. So musste dieser noch junge Mensch sich da irgendwo hinter den Hecken verbergen. Körperbehindert, versteckt, verarmt, siedelte er sich im Ostjordanland an, so 120 Kilometer von Jerusalem entfernt. Seine Kindheit musste er, ja, diesem David aus dem Weg gehen. Es war gefährlich, seine Aufmerksamkeit zu erregen, und da war dann Furcht und Ablehnung, nicht zuletzt, weil er ja rechtlich gesehen wirklich Anspruch auf den Thron gehabt hätte. Also, er lebt im Exil, dieser Ort Lodabar, der spricht Bände, Dürre, Land ohne Weide, und auch sein eigener Name spricht Bände, Verbreiter der Schande, einer, der Trübsal bläst. Na wunderbar. War dieses Leben denn noch lebenswert, sinnvoll? Nun, was hat die Geschichte mit diesem Mephibosheth denn mit uns zu tun? Könnt ihr überhaupt hier was sehen? Ja. Danke. Vergiss nie, woher du kamst. Das ist mir daran wichtig geworden. Das Bild von Mephibosheth, bevor ihn David begegnete, ist das Abbild unseres alten Lebens ohne Gott. Da ist die Bibel knallhart, schwarz-weiß. Wir waren, bevor wir diesen Jesus kannten oder in unser Leben aufgenommen haben, fern von Gott, ohne Sinn für unser Leben, gar in Feindschaft mit Gott. Gott aus dem Weg gehen, Abstand halten wie dieser Mephibosheth, ohne Vergebung für unsere Schuld und damit dem Gegner Gottes ausgeliefert, dem ewigen Tod geweiht, widerstreben, Rebellion gegen Gott, beeindruckt von der Lüge des Teufels. Gott ist immer gegen dich. Unser Leben war unfruchtbar, so wie dieser Ort, verlassen, ohne Weide, Leere. Da ist nichts, was den Hunger der Seele wirklich füllen kann. Jedenfalls haben wir das so früher gelebt. Wir versuchten uns reinzuziehen, was irgend ging, und Party, Party, Party zu machen. Aber am Ende standst du da, da war die Leere immer noch da. Es müssen Dinge her, die Befriedigung bringen, aber satt wirst du nie. Äußerlich heimatlos, innerlich leer und unbefriedigt. Vergiss nie, woher du kamst. Nun, war das jetzt alles mit diesem Mephibosheth? Nein, Gottes Geschichte mit ihm geht weiter. Mephibosheth, einer, den die Gnade fand. Gott greift ein. Er sieht den auch gar hinten in der hintersten Ecke. Und David sprach, gibt's denn noch irgendjemand im Hause von Saul? Aha, jetzt also doch. David erkundigt sich nach der Familie Sauls. Will er jeden möglichen Rivalen vielleicht ausschließen? Will er Rache üben? Nein, der Vers geht weiter. Damit ich Barmherzigkeit an ihm erweise, um Jonathans Willen. Und das war sein Freund. Nichts mit Rache, nichts, wo kann ich vergelten. Um seines Freundes willen Gnade, Barmherzigkeit. Gibt's noch irgendjemand, dem ich Gutes tun kann, weil ich diesen Jonathan kannte? Wo kann ich seine Liebe zu mir vergelten im positiven Sinne, ja. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den beriefen sie zu David und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Ja, dein Knecht. Der König sprach, ist noch jemand da vom Hause Sauls, dass ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Ziba sprach zum König, es gibt da noch so einen Sohn Jonathans, aber der ist lahm an beiden Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist zu Lodebar oder Lodabar im Hause Machias des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen. David kümmert sich drum, das gefällt mir. Er könnte ja auch sagen, was geht denn mich das an? Aber er hatte seinem Freund das ja versprochen. Er hatte gesagt, findet man im 1. Samuel-Buch, verweigere meinen Nachkommen nicht deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden vertilgen wird. Also schloss Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids, da der Herr Rache nehmen würde an den Feinden Davids für diese Zeit. Also David denkt an sein Bündnis, so macht er sich Mühe, da rauszufinden, gibt's da noch irgendeinen? Er lässt sich was kosten. Er will heimzahlen, aber im positiven Sinne. Barmherzigkeit um Gottes Willen. Also auf der Höhe seines Erfolges vergisst David nicht die Erweisung dankbarer Treue. Er lässt ihn suchen. Ja, da gibt's noch einen. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht, verneigte sich. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, siehe, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Barmherzigkeit an dir erweisen, um deines Vaters willen. Ich will dir die Äcker deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch sitzen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich denn? Ich will dein Knecht sein, dass du dich zu mir wendest wie zu einem toten Hunde. Ich finde das klasse. Zunächst sagt David nur ein Wort, Mephibosheth, und ich empfinde so, dass daraus die ganze Wertschätzung und Freude, die David empfand, diesem Mephibosheth gegenüber rauskam, sich ausdrückte, und der dachte ja, sein letztes Stündlein ist gekommen. Er verbeugt sich, schmeißt sich auf den Boden, ich bin dein Knecht, Unterordnung, Dienstbereitschaft, Furcht. David konnte das nachempfinden. Hab keine Angst, sagt er. Ich will dir doch nur Gutes tun, weil ich deinen Vater zum Freund hatte. Du bekommst den ganzen Besitz zurück. Und das war viel. Das hätte jetzt eigentlich dem David nämlich gehört. Der kann das kaum glauben, der Mephibosheth. Wer bin ich denn, dass du so an mir handelst? Ich bin doch zu nichts zu gebrauchen. Ich bin deiner nicht würdig. Bedeutungslos, verachtenswert, nutzlos wie so ein toter Hund. Aber er kapiert, diese Güte, diese Barmherzigkeit, diese Gnade habe ich nicht verdient. Und dann ruft der König auch diesen Ziba noch dazu und sagt, alles, was Saul und seinem ganzen Hause gehört hat, das habe ich jetzt dem Mephibosheth gegeben. Und jetzt bestelle ich dich auch noch, nämlich diesen Ziba, um sein Land und deine Söhne, deine Knechte und so weiter, ihr bringt die Ernte ein, damit immer genug Brot da ist. Aber Mephibosheth darf täglich dann doch eben am Tisch des Königs sitzen. Und Ziba sagt, ja, okay, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird er tun. Was hat das mit uns zu tun? Vergiss nicht, woher du kamst, und vergiss es nie, was er für dich tat. Die Gnade Davids zeigt die Gnade Gottes zu uns durch Jesus Christus. Das finde ich immer so faszinierend. Ja, wir sind ja auch unterwegs gewesen im Bibelgespräch hier im Alten Testament. Und dann geht es immer um die Frage, was hat das mit Jesus zu tun? Und was hat es mit Barmherzigkeit, mit Erbarmen, mit Gnade zu tun? Ich möchte euch danken, auch denjenigen, die die Bibelstunden halten, dafür, dass dieses Hauptwort des Neuen Testaments eben so oft betont wird in dieser Gemeinde. David fragt, wo er Barmherzigkeit erweisen kann. Und Gott fragt noch heute, wo gibt's eigentlich noch Menschen, die mein Erbarmen brauchen und suchen? Das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und glückselig zu machen, was da verloren ist, ja? Der geht quer durch Kölbe, wir sehen ihn nicht, aber er geht quer durch Kölbe und sucht, wo ist hier noch jemand, der irgendwie offen wird für dieses wunderbare Evangelium? David schaut nicht auf die Feindschaft Sauls, sondern auf die Freundschaft Jonathans. Und Gott sieht nicht auf unsere Sündhaftigkeit, sondern auf die Sündlosigkeit seines Sohnes. David will Barmherzigkeit üben, weil er diesen Bund gemacht hat mit Gott, mit Jonathan. Und Gott schließt in Jesus seinen Bund mit dir, mit mir. Er erweist Gnade um seines Sohnes willen. Also, David lässt es sich was kosten, diesen Mephibosheth zu suchen, zu finden, und Gott stößt aus seiner Höhe in die tiefste Tiefe hinab und ruft Menschen aus dem Ort der Dürre und des Unbefriedigtseins in seine Nähe. Und wir sind nun Botschafter an Christi Stadt. Wir dürfen die Stimme Gottes sein zu den Menschen in unserer Nachbarschaft. David zeigt Mephibosheth, dass er auf seiner Seite steht. Gott ist froh. Bei ihm ist jedes Leben lebenswert, wertvoll. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Mephibosheth weiß, dass er Barmherzigkeit und Güte nicht verdient hat. Und wie oft fühlen wir uns unwürdig, wenn Gott uns Vergebung, uns einen Platz im Himmel zuweist. Aber Mephibosheth musste dieses Angebot auch annehmen. Er hätte sagen können, nee, ich gehe zurück nach Lodabar. Das haben wir öfters erlebt, wenn Leute zu uns mit Drogenproblemen kamen im Help Center, dass sie sagten, ach nö, ich gehe zurück in mein altes Leben. Das ist schon krass. Und so müssen wir dieses Angebot Gottes auch annehmen. Gott sieht unsere Verdammungswürdigkeit, aber er opfert seinen Sohn, der Einzige, der ohne Sünde blieb. Wir müssen mit ihm versöhnt werden, nicht er mit uns. Immer wieder schließt er seinen Bund mit seinem Volk. Er hat schon immer seine Arme weit ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen Namen nicht anrief. Hier bin ich doch, kommt, nehmt mich doch. Das ist doch die Lüge des Widersachers Gottes. Du musst schon weit wegbleiben von Gott. Du bist das nicht wert, ihm zu begegnen. Der ist dein Feind. Der will sich an dir rächen. All die Ängste vor diesem liebevollen Vater, das sind nur Täuschungen des Widersachers. Er rechnet die Sünde nicht an, weil da schon einer für all meine Schuld, meines ganzen Lebens, und ich weiß ja vieles nicht mehr wie gut, längst alle Schuld getragen hat. Er rechnet die Sünde nicht an. Lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Der fragt immer noch, wo gibt's Menschen, die mich aus ihrem Leben ausklammern? Ich will doch nur Barmherzigkeit erweisen. Seine Annahme ist bedingungslos, weil Jesus für unsere Rebellion die Verantwortung übernommen hat. Wir müssen nur kommen und das Angebot annehmen. Und deswegen noch dann das, Mephibosheth, einer, der neu anfangen darf. einer, der rehabilitiert wurde. Also aß Mephibosheth an seinem Tisch wie einer der Söhne des Königs. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alles, was im Hause Zibas wohnte, diente Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte zu Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und dann wird es nochmal gesagt, er aber war lahm an beiden Füßen. Also diese viel größere Ehre, täglich sollst du mit mir am Tisch sitzen, die Mahlzeiten einnehmen. Viermal in diesem kurzen Text wird diese Tatsache betont, einfach weil sie so unglaublich ist. Es war das stärkste Zeichen der Begnadigung und Rechtfertigung, der Wiedereinsetzung der Würde durch David. Aus diesem weit weg von Lodabar wird nun ein ganz dicht dran an den König. Der gelähmte Nachkomme des größten Feindes Davids hat nun täglich Tischgemeinschaft mit dem König, wird behandelt wie ein Königskind, ihm gleichgestellt. Außerdem bekommt er einen Hofstaat von mindestens 36 Personen, habe ich mal gezählt, zu der Seite. Das waren nämlich die Knechte und die Verwandten, die da mitgeholfen haben von diesem Ziba, die ihm dienen, und er bekommt diesen Ehrenplatz am Königshof. Mephibosheth, einer, den die Gnade fand. Also, er wird wieder eingesetzt als Erbe. Er wird ein reicher Mann. Er ist beim König. Er wird den Königskindern gleichgestellt. Er darf nun immer da bleiben. Was hat das mit uns zu tun? Vergiss nie, woher du kamst. Vergiss nie, was er für dich tat. Aber vergiss auch nie, wer du nun bist. Wie Mephibosheth noch einmal anfangen durfte, so auch wir. Mephibosheth war königlichen Geschlechts, aber er war gefallen. Wir sind auch gefallen, obwohl wir eigentlich Ebenbilder Gottes sein sollten. David verzichtet auf Rache und Gott findet diesen Ausweg der Liebe, um uns nach Hause zu holen. Er schickt seinen einzigen Sohn, um das für uns auf sich zu nehmen, was eigentlich wir hätten tragen müssen. Wenn wir das annehmen, sind wir begnadigt durch das, was Jesus tat. Nun sind wir nicht mehr Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Wir sind Königskinder. Ehre wird uns zuteil. Und wir dürfen einmal tatsächlich neben Jesus sitzen, am Tisch mit Jesus speisen, versorgt, bevorzugt. Mephibosheth bekam dieses große Erbe. Wir bekommen auch ein unendlich großes Erbe. Da ist dieses Leben hier Kinderkram. Unsere Heimat ist im Himmel. Das ist das Wunderbare. Wo Gott errettet, da gibt's keine Armut mehr, keine knappen Zuteilungen, sondern Überfluss, satt werden, überfließende Gnade, Leben und volles Genüge. Wir müssen eigentlich die glücklichsten Menschen sein auf Gottes guter Erde, oder? Amen. Womit haben wir das verdient? Amen. Ja, dann bete ich mit uns und wir können schon aufstehen, weil wir dann auch das Vaterunser beten wollen. Und so stehen wir, die wir eigentlich nicht würdig waren, dir ins Gesicht zu schauen, Vater im Himmel, vor deinem Thron. Und so sind wir begnadigte Sünder, die ganz neu anfangen dürfen. Und wir beten dich an, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg gegangen bist. Du warst da, wo die Herrlichkeit ist, wo das ist, was kein Auge je gesehen hat, so schön. Was kein Ohr je gehört hat, so wunderbar. was kein menschliches Hirn sich je ausdenken konnte, so großartig, das ist da, wo du warst, Herr Jesus, die Herrlichkeit beim Vater. Und da gehst du raus und tauchst ein in die Welt, wo die Sünde ist, und du kommst und gehst diesen Weg bis zum bitteren Ende. Ja, du nimmst all unsere Schuld mit, dort auf diesen Galgen von Golgatha, und du stirbst für meine Schuld. Ich bete dich an und danke dir. Und so dürfen wir aufschauen und dürfen dich sehen, Vater im Himmel, dich sehen, Herr Jesus Christus, und wir werden dir einmal in Realität direkt begegnen, weil unsere Heimat nun schon im Himmel ist, seit wir unser Leben dir anvertraut haben. Du hast alles dafür getan, dass das möglich ist. Und so wollen wir in diese neue Woche gehen und das erleben, dass du uns begleitest, dass du uns führst durch die Tiefen und die Höhen. Lass uns immer wieder dankbar sein für das, was wir erlebt haben. Ich möchte nicht vergessen, wo ich herkam. Und ich möchte nicht vergessen, was du für mich getan hast. Aber ich darf auch und muss nicht vergessen, was ich heute bin. Ein geretteter Sünder, einer, der unendlich wertvoll ist in deinen Augen, Vater im Himmel. Ein Jesus Christus bin ich wert. Danke für deine Liebe.